Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde Oberasbach. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und dass ich heute mit euch die Predigt teilen darf. Es ist ja jetzt schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal da bin. Ich habe noch mal geschaut, es waren etwas über 2 Jahre, dass ich das letzte Mal hier eine Predigt gehalten habe. Und das ist ja schon eine lange Zeit, 2 Jahre. Und in dieser Zeit ist auch viel bei mir persönlich passiert. Es bleibt ja nichts so, wie es ist. Das Leben ist in Bewegung. Wir merken das ja dann spätestens an unserem Körper, dass wir älter werden, dass die Zeit vergeht. Aber ich habe die Woche gerungen mit dem Thema, das ich heute mit euch teilen möchte, das Predigtthema. Und ich mache das normalerweise, gibt es ja 3 Gründe, wie man eine Predigt macht. Entweder man vereinbart was mit der Gemeinde. Oder man hat ein Thema, das selber auf dem Herzen brennt und sagt, darüber möchte ich reden. Oder das, was ich diese Woche gemacht habe, ich habe Gott gefragt, was soll ich machen? Was soll ich machen? Und er hat gesagt, du sollst über dieses Thema reden. Und ich sage, Gott, bist du sicher? Das ist ein sehr persönliches Thema. Und so gut kennen mich die Geschwister vielleicht gar nicht. Und er hat mir gesagt, du sollst darüber predigen. Na gut. Liebe Geschwister, ich darf heute über das Thema predigen, was mir sehr nahe geht und womit ich mich sehr beschäftigt habe vor circa einem Jahr. Die Predigt und der Titel der Predigt heißt Vater sein. Vater sein. Vater sein. Und ich möchte darüber reden, wie es heißt, was es bedeutet, ein irdischer Vater zu sein, aber noch wichtiger, was es bedeutet, einen himmlischen Vater zu haben. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, Gott hätte sich ja viele verschiedene Titel oder Namen aussuchen können. Er hätte sagen können, ich bin die himmlische Mutter, wie die Menschen das gemacht haben mit Mutter Natur. Er hätte sagen können, vieles, vieles andere. Aber warum will Gott, dass wir ihn als Vater ansprechen? Warum will Gott, dass wir ihn als Vater ansprechen? Und ich weiß, der ein oder andere wird sich jetzt denken, ja, wird die Predigt heute für mich sein? Muss ich mal eine Frage stellen. Wer von euch alles hat einen Vater? Gut, für euch ist die Predigt. Die Anrede, Gott als Vater, ist auch ganz wichtig für die Zeit, in der die Bibel geschrieben ist und für uns auch heute. Und damals wie auch heute hat der Vater eine gewisse Aufgabe im Haus, eine Aufgabe in seiner Familie. Er war derjenige, der Schutz und Autorität für seine Familie war. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid. Aber ich bin in einer Kultur aufgewachsen, wenn der Vater das sagt, dann ist das so. Fertig aus, Punkt. Da wird nicht diskutiert, da wird nicht verhandelt, da wird nicht gefragt, aber warum oder wieso? Papa hat gesagt, so sieht's aus. Punkt, fertig aus. Genau. Aber der Vater war nicht nur der, der das letzte Wort hatte, sondern er war auch verantwortlich für die Familie. Er war verantwortlich, dass sie beschützt ist. Er war verantwortlich, dass sie versorgt ist. Er war verantwortlich, dass es ihr gut geht und dass die Richtung, wo es hingeht, bestimmt wird. Durch die Bezeichnung Gottes als Vater wird auch in der Bibel uns betont, dass Gott der ultimative Beschützer, Versorger und die ultimative Autorität hat. Dann kommt noch ein wichtiges Element dazu. Wir haben den Vater. Und wir haben den Sohn. Jesus Christus ist der Sohn von Gott. Wir wissen durch Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott geliebt die Welt, dass er
seinen eingeborenen Sohn hat, dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen,
ganz genau.
sondern das ewige Leben haben.
Amen. Er gab seinen Sohn. Also Gott spricht hier in Bildern, die uns bekannt sind. Ich hatte neulich eine Bibelstunde und dann kam jemand zu mir und sagte, Franklin, jetzt habe ich dich. Ich habe eine Bibelstunde, die mache ich so, die machen nur Fragen, die kommen nur mit Fragen und die haben so einen Katalog von Fragen. Und dann sind sie gekommen und dann haben sie gefragt, dann waren die sich sehr sicher, Franklin, ich habe jetzt eine Frage gefunden, die kannst du nicht beantworten. Jetzt kriege ich dich. Stell die Frage. und hat gesagt, wir haben hier ein Problem in der Bibel. In der Bibel steht, dass Gott eifersüchtig war. In der Bibel steht, dass Gott bereut hat, die Menschen zu machen. Wie kann das denn sein, dass Gott solche Emotionen und Gefühle hat? Er hat gesagt, das kannst du mir bestimmt nicht beantworten, Frank. Und ich habe ihm geschrieben und ich habe ihm gesagt, ich glaube, dass das so drin steht, weil du weißt, was Eifersucht ist. Du weißt, was Reue ist. Und es ist so geschrieben, damit du verstehst, damit du verbinden kannst, wie Gott ist. Warum er die Dinge fühlt, die er fühlt. Und damit du verstehen kannst, es ist so geschrieben, nicht weil es faktisch so ist, sondern es ist so geschrieben, damit du mit Gott mitfühlen kannst, damit du Gott verstehen kannst, auf eine Art und Weise, die für uns menschlich ist. Und da musst du ja kurz drüber nachdenken. Ich sag, das ist eine gute Antwort. Und genauso ist es mit Vater und Sohn. Es spricht eine Sprache, die wir verstehen. Es spricht eine Sprache, die wir nachvollziehen können, weil jeder hier mindestens einen biologischen Vater hat. Und zusätzlich einen himmlischen Vater. Im Neuen Testament wird uns immer wieder gezeigt, Christus und Gott sind Vater und Sohn. Es unterstreicht diese Sendung und die Bedeutung von Jesus Christus. Und ich glaube, es hilft uns auch etwas, was schwer zu greifen ist, die Dreieinigkeit. Durch den Vater und den Sohn haben wir einen einfachen und besseren Zugang zu der Dreieinigkeit. Also es wird hier in einem Bild, in einer Sprache gesprochen, damit wir einen Zugang haben. Ein weiteres Bild, das uns hilft, ist ein Gebet, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, lehre uns beten. Und er bringt ihnen das Vater unser bei. So sollt ihr beten. Das ist euer Bezug, das ist euer Zugang zu Gott. Er ist euer himmlischer Vater. Ich musste mir die Frage stellen, meine Frau war schwanger, und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet es, ein Vater zu sein? Dafür gibt es keine Kurse. Ich weiß nicht, ob ihr dafür Kurse gemacht habt. Wenn ich meinen Führerschein mache, kriege ich Kurse. Wenn ich in die Schule gehe, werde ich auf einen Beruf, auf das Leben vorbereitet. Aber keiner bereitet einen auf diese Frage vor. Wie wirst du ein guter Vater? Was heißt es, Vater zu sein? Und ich habe mich angefangen, schlau zu machen und habe geguckt, wo sind Vorbilder. Leider konnte ich zu diesem Zeitpunkt meinen eigenen Vater nicht fragen, weil er zu diesem Zeitpunkt vor 2 Jahren gestorben ist. Also ich konnte nicht Papa anrufen, Papa, wie ist denn das, Vater zu sein? Wie ist denn das, was bedeutet das, was bringt das für eine Verantwortung? Wie macht man das richtig? Ich erinnere mich an eine andere Bibelstunde und einer meiner Bibelschüler sagte, ich bringe meine Schwester mit und ich bringe ihren Freund mit. Dieser Freund ist Moslem und der hat einige Fragen an dich als Pastor einer der Adventgemeinde. Ich möchte, dass du dich gut vorbereitest, weil er sehr fit ist und der wird dich durchlöchern und der wird dir ganz viele schwierige Fragen stellen und ich bringe ihn mit, weil ich sie nicht beantworten kann. Ich habe die Arme hochgekrempelt, ich habe meine Bücher aufgemacht und ich war bereit und ich habe meinen Lieblingstext für sowas vorbereitet. Weil die Moslems sagen ja, Jesus ist nur ein Prophet. Und mein Lieblingstext, den ich da gerne entgegenbringe, ist Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Vers 6 und 7, ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen. Wenn ich weiß, was da drin steht, lade ich jetzt ein, Johannes Kapitel 14 aufzuschlagen und mit mir da reinzuschauen. Johannes Kapitel 14, die Verse 6 und 7. Einer meiner Lieblingskapitel in der Bibel. Johannes Kapitel 14 und dort Vers 6 und Vers 7. Ich lese aus der Schlachter. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus macht hier einen Anspruch, der absolut ist. Jesus sagt hier etwas, was man nicht irgendwie verharmlosen kann oder verkleinern kann. Er sagt nicht, ich kenne den Weg. Er sagt nicht, ich bin den Weg gegangen. Er sagt nicht, ich kann ihn dir zeigen. Er sagt nicht, ich habe von jemandem gehört. Er sagt, ich bin's. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben und ich bin die Wahrheit. Und keiner kommt zum Vater als durch mich. Und ich hatte diesen Text bereit, wenn er die Frage stellt, ja, wo steht in der Bibel, dass Jesus der Sohn Gottes ist? War das einer meiner Texte. Und ich habe diesen Text jahrelang immer als Keule benutzt. Ja, guck mal, hier steht's. Puff. Ich habe diesen Text neu erkannt in der Frage, was heißt es, Vater zu sein? Immer habe ich auf den Weg, die Wahrheit und das Leben geschaut und diesen Anspruch. Aber wenn man weiterliest, dann sieht man, dass Jesus hier auch einen Punkt machen möchte. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Um zum Vater zu kommen, brauche ich Jesus. Um den Vater zu erkennen, muss ich auf Jesus schauen. Also ist Jesus der beste Lehrer, der beste Zugang, um zu verstehen, wie der Vater ist. Dann habe ich mir vorgenommen, davon will ich lernen. Und interessant ist, ich habe auch in der Zeit ganz viele andere junge Väter gefragt. Ihr werdet mir verzeihen, wenn ich ein bisschen bewege. Ist es okay, wenn ich nicht die ganze Zeit hier stehen bleibe? Ich habe gemerkt, es ist schwerer für die Gemeinde einzuschlafen, wenn der Prediger immer gesucht werden muss und unterwegs ist, als wenn er nur die ganze Zeit da vorne schläft. Dann macht man die Augen zu, ach, da ist er noch, alles okay. Aber wenn man die Augen aufmacht, da ist er, wo ist er denn? Dann ist es schwerer einzuschlafen. Deswegen werdet ihr mir verzeihen, wenn ich mich bewege. Es ist blöd für die Aufnahme, ne? Wahrscheinlich. Aber ich rede laut genug, dass ihr mich gut verstehen könnt, okay? Ich versuche mein Bestes. Gut, auf jeden Fall ist es so, dass ich dann angefangen habe, meine Freunde zu fragen. Ich habe junge Männer gefragt, die Väter geworden sind und habe ihnen eine bestimmte Frage gestellt. Ab wann warst du Vater? Ab wann hast du gespürt, ab wann hast du erlebt, dass du Vater bist? Und der eine hat gesagt, als ich das erste Mal das Kind im Bauch meiner Frau gespürt habe, da war das für mich das Gefühl. Dann habe ich weitergefragt und habe andere gefragt. Und ein anderer sagte, wo ich das erste Mal mein Kind im Arm hatte, dann war es echt. Dann war ich Vater. Ein anderer hat gesagt, boah, die Kindheit war so schwierig, die hat die ganze Zeit nur geweint, meine Tochter, die hat die ganze Zeit immer nur Mama, Mama, Mama. Da, wo ich das Gefühl habe, ich bin Vater, wo ich das erste Mal mit ihr reden konnte, wo wir kommunizieren konnten, da habe ich das Gefühl, ich bin jetzt der Vater, ich bin jetzt angekommen. Da dachte ich mir, okay, jeder hat da so eine unterschiedliche Meinung. Wie ist es denn bei mir? Wie wird es denn sein? Ich hatte einen anderen Kumpel, mit dem ich studiert hatte, Theologie in Bogenhofen, und der hat mir was gesagt, das kam mir immer wieder in den Kopf. Er hat gesagt, du kannst dich nicht darauf vorbereiten, Vater zu werden. Du könntest das lesen, du könntest jenes lesen, aber es kommt dann vielleicht doch ganz anders. Ich habe einen anderen Freund, der hat gesagt, als mein Kind geboren wurde, hatte ich eine Identitätskrise. Ich musste neu definieren, wer ich bin. Ich musste neu schauen, was es bedeutet, ich zu sein jetzt mit Kind. Ich habe einen Kollegen gefragt, der hat mir gesagt, alles davor war schön, die Ehe war schön. Und dann der Moment, wo dieses Kind nach Hause gekommen ist, war das eine absolute Krise. Ich glaube, so der ein oder andere erinnert sich zurück an sein eigenes Vater- oder Muttersein. Vielleicht der ein oder andere überlegt sich, ist das eine gute Idee? Was ich herausgefunden habe, dass es ziemlich spannend ist, was passiert, wenn man keinen Vater hat? Was passiert, wenn man keinen Vater hat? Wenn der Vater nicht da ist für seine Kinder, damit habe ich mich auch beschäftigt, dann hat das verheerende Auswirkungen auf die Kinder. Und ich weiß, dass es in unseren Gemeinden auch eine Nachkriegsgeneration gibt, die ohne Vater aufgewachsen ist zum Teil. dass vielleicht dein Vater verstorben ist, Vater weggegangen ist, aber dass es nicht ohne ist, wenn man Vater, ohne Vater aufgewachsen ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass man verflucht oder verurteilt ist, dass man verdammt ist, wenn man ohne Vater aufwachsen will, sondern was ich sagen will, ist, dass egal, was unsere Väter oder auch unsere Mütter vermasselt haben in unserem Leben, dass wir auch einen himmlischen Vater haben. Dass es da auch einen gibt, der größer und höher ist als wir. Und der immer in unserem Leben ist und immer zu uns hält. Der himmlische Vater ist der, und das ist jetzt eine spannende Sache, die ich auch selber lernen durfte, der himmlische Vater ist der, der die Lücken im Herzen schließt. Der die Räume füllt, die wir vielleicht nicht von irdischen Menschen bekommen haben. Der himmlische Vater gibt uns auch unsere wahre Identität. Weil wir glauben, dass nicht alles hier auf dieser Erde sich abspielt, was sich unser Leben, was sich unsere Existenz nennt. Dass da noch was kommt, dass wir zurück zu unserem Vater gehen. Und Jesus ist, wie wir es gelesen haben, die Brücke zu unserem Vater. Er ist gekommen, um wiederherzustellen. Er ist gekommen, um zu heilen. Er ist gekommen, um zu bestärken. Er ist gekommen, um auf dem Schöpfer zu zeigen. Ich möchte euch ein paar Zahlen vorlesen, die verdeutlichen, wie wichtig Väter sind. Die verdeutlichen, und ich möchte hier die Parallele machen, wie wichtig unser himmlischer Vater ist. Diese Statistiken sind aus Amerika, aber ich glaube, sie können zu einem gewissen Grad man auch in Deutschland gut anwenden. Haltet euch gut fest, 80% von Vergewaltiger sind ohne Vater aufgewachsen. 80% von Leuten, die vergewaltigen, sind ohne Vater aufgewachsen. 71% von Schulabbrecher sind ohne Vater aufgewachsen. 65% der Leute, die in Jugendkriminalität sind, sind ohne Vater aufgewachsen. 90% der Menschen, die in Bandenkriminalität sind, sind ohne Vater aufgewachsen. Kinder, die vaterlos aufgewachsen sind, sind 5-mal wahrscheinlicher, Selbstmord zu gehen. Kinder, die vaterlos aufgewachsen sind, sind 30-mal wahrscheinlicher, von zu Hause abzuhauen. Kinder, die vaterlos aufgewachsen sind, sind 14-mal wahrscheinlicher zu vergewaltigen, 9-mal wahrscheinlicher, Schulabbrecher zu werden und 20-mal wahrscheinlicher, im Gefängnis zu landen. Und 3-mal wahrscheinlicher, finanziell bedürftig zu werden. Ihr seht, wie wichtig es ist, einen Vater zu haben. Wie bedeutend es ist, einen Vater zu haben. Was gezeigt wurde, und jetzt ist es in unserem Kontext, dass die Präsenz eines Vaters im Gottesdienst zeigt, dass es höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass die Kinder in der Gemeinde bleiben, wenn der Vater mitgeht, als wenn die Mutter geht. Ich habe eine Statistik gelesen, dass der Vater 80-90% darauf Einfluss hat, ob die Kinder, wenn sie selber erwachsen sind, in die Gemeinde gehen und dass die Mutter lediglich 30-40% Einfluss darauf hat. Genau, ich habe eine Statistik, die sagt 75 und bei den Müttern ist es nur 15%. Wir könnten das jetzt weiterspinnen und wir sehen jetzt auch im Glaubenskontext, warum Gott sagt, ich bin euer Vater. Weil wir wissen, wie wichtig es ist, was der Vater für ein Vorbild, was der Vater für eine Person ist und wie sehr er gebraucht wird. Ich habe diese Statistik nicht genannt, um irgendwie niederzuschmettern, um uns fertig zu machen, sondern um einen Punkt zu verdeutlichen. Ihr Männer, ihr Väter, ihr werdet gebraucht. Ihr Frauen, wenn ihr Mütter seid oder werden wollt, ihr braucht einen guten Vater. Und noch wichtiger, wie ich es vorhin gesagt habe, der himmlische Vater. Und die Sache ist die, was jetzt vielleicht so ein bisschen unterkehrt, ist, dass dieser große Bärenanteil den Mütter leisten. Beide werden gebraucht. Beide werden gebraucht. Und die Mütter machen oft mehr und viel mehr als die Väter, aber es werden beide gebraucht, um die Löcher zu stopfen, die das Kind braucht. Liebe Geschwister, ich möchte euch eine persönliche Frage stellen. Wenn ihr auf euren Vater schaut, was seht ihr da? Wenn ihr auf euren leiblichen Vater schaut, was für Gefühle kommen hoch? Was für Erinnerungen kommen hoch? Das wird uns prägen, wie wir Gott sehen. Ich habe einen Kumpel, der ist ohne Vater aufgewachsen. Er sagt, ich kann wenig anfangen mit dem Bild Vater im Himmel, weil ich nie einen Vater hatte. Ich habe eine andere Person, die hat gesagt, mein Vater hat mich nur geschlagen. Wie kann ich dann einen Bezug haben zu dem himmlischen Vater? Ihr seht, wie wichtig dieses Thema ist, das ein Leben lang prägt. Wen siehst du, wenn du auf deinen Vater schaust? Und es gibt eine Geschichte, die wir alle kennen und die hoch und runter gepredigt wird. Und ich möchte sie trotzdem noch mal einmal mit euch kurz anschauen. Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15. Ich glaube, diese Geschichte ist so wichtig und so gut, dass man sie nur wieder und wieder und wieder machen kann. Denn die Mutter des Lernens ist Wiederholung. Lukas Kapitel 15. Wir haben hier die Geschichte des verlorenen Sohnes, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich möchte sie im Kurzdurchlauf gehen, weil ich glaube, dass ich hieraus viel lernen kann, was es heißt, Vater zu sein. Und dass diese Geschichte, die Jesus erzählt, uns viel beibringt, wie ein richtiger Vater ist, wie ein biblischer Vater, wie ein geistiger Vater ist. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu seinem Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Es dauert nicht sehr lange, liebe Geschwister, das ist die Parallele, wenn man von seinem himmlischen Vater getrennt ist. Das zeigt auch diese Geschichte ganz gut, dass man die Orientierung verliert. Dass man fast wortwörtlich hier, wie diese Geschichte zeigt, den Verstand verliert. Dass man seinen Weg verliert und das, wofür Jesus steht, das Leben, den Weg und die Wahrheit. Wenn man ohne den himmlischen Vater ist, verliert man das. Du umgibst dich mit denen, die auf dich auf den falschen Weg führen, wenn du nicht mit deinem himmlischen Vater verbunden bist. Der dich geliebtes Kind nennt, der das Beste für dich will. Wenn du dich von ihm trennst, dann trennst du dich von dem, der das Beste für dich will. Ich hatte einen jungen Mann in meiner Bibelstunde und er war emotional sehr aufgebracht über die Kommentare seiner Klassenkameraden ihm gegenüber. Sie haben ihn gehänselt, sie haben ihn geärgert und teilweise Leute, die er gar nicht kannte. Und ich fragte ihn eine Frage, es ging mir gar nicht inhaltlich, ich habe gesagt, warum ist die Meinung der Leute, die dir nicht so wichtig sind, so wichtig für dich? Warum ist die Meinung der Leute, die dir nicht wichtig sind, so wichtig? Und die Frage möchte ich auch euch stellen, auch uns stellen. Ist uns manchmal die Meinung derer, die uns nicht wichtig sind, wichtiger als die Meinung der Wichtigste sein soll? Ich habe ihn darauf versucht zu lenken, auf was Gott über ihn denkt, wie Gott ihn sieht, und wie viel Wert Gott in ihm gelegt hat und wie hoch Gott ihn sieht und wie wichtig Gott für ihn sein sollte. Wir werden jetzt weiterlesen, die Geschichte, und ich glaube, dass diese Geschichte vielmehr das ausdrückt, was im Sohn passiert, also noch mehr als das, was im Sohn passiert, drückt diese Geschichte aus, was im Vater passiert. Hier ist ein elementarer Unterschied zu Vater und Mutter, verlassen und seinem Weib anhängen. Das sehen wir hier nicht in dieser Geschichte, weil hier ist ein Rebell, der seinen Vater enteignet, der seine Werte verlässt, der ein rebellisches Herz hat, der Trotz hat. Hier sieht man das an seinem Verhalten, dass das nicht das ist, was Gott sagt, wenn ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen. Ich lese weiter. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Auch hier, ein vorsichtiges Auge wird sehen, hier geht es nicht um Demut. Hier geht es um Demütigung. Das ist eine der Gefahren, die ich sehe und die ich in meinem eigenen Leben erlebt habe, was passiert, wenn wir uns von unserem himmlischen Vater entfernen. Wenn wir ohne ihn leben wollen, wenn wir uns verabschieden und wenn wir sagen, wir wissen es besser. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Es ist nicht so, dass wir manchmal am Boden liegen müssen, um zu merken, dass wir den Vater brauchen. Es ist nicht so, dass wir manchmal wissen müssen, was uns fehlt, dass wir den Wert daran erkennen. Liebe Geschwister, die Predigt möchte eine Einladung sein. Eine Einladung, immer wieder zum himmlischen Vater zu gehen. Immer wieder sein Angebot, seine offenen Arme zu nehmen. Zu merken, wenn es mir mangelt, zu merken, wenn es mir fehlt, zu merken, wenn ich den falschen Weg gegangen bin, dass der himmlische Vater mit offenen Armen wartet. Dass der himmlische Vater da ist, wenn wir ihn brauchen. Ich hatte eine Andacht gehört. Da war ich noch nicht mal verheiratet, da war ich noch nicht mal in einer Beziehung, von einem Bruder auf einem Pfadfinderlager, der was gesagt hat, was bei mir ausgelöst hat. Der hat eine Andacht gehalten über, wie er seine Tochter bekommen hat. Und er sagte, als sie geboren ist und er sie in der Hand hielt, er hat gesagt: Wow, wie wunderschön ist dieses Geschenk. Wie wunderschön ist dieses Kind. Und er sagte, die Zeit verging und er liebte dieses Kind mehr und mehr. Und er hat gesagt: Gott, lass mich dieses Kind nicht mehr lieben als dich. Ich war verblüfft. Gott, lass mich nicht dieses Kind mehr lieben als dich. Lass mich das Geschenk nicht mehr lieben als den Schenker. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich konnte es rational vielleicht fassen und greifen. Ich habe gehört und verstanden, was er sagt, aber ich habe es nicht gespürt. Kennt ihr das? Ihr habt das gehört, ihr habt es verstanden, aber ihr spürt es nicht. Es berührt euch nicht. Und so war es für mich. Und dann ist mein Kind auf der Welt geboren. Keine zwei Tage und diese Andacht kam in meinen Kopf. Puff, puff, puff. Weil ich das 100% nachvollziehen kann. kurz nachdem dieses Kind geboren ist, war ich bereit, mein Leben für dieses Kind zu geben. Ich war bereit, mein Leben zu geben. Es ist ein Gefühl, das ich gar nicht kenne. Es ist etwas, was ich nicht beschreiben kann. Was ich aber jetzt verstehe, wie Gott liebt. Mittlerweile, ein Kumpel von mir hat meine Tochter geärgert. Und dann habe ich ihm das gesagt: Hey, als sie geboren ist, war ich bereit, für sie zu sterben. Wenn du so weitermachst, bin ich bereit, für sie zu töten. Ich glaube, es ist schwer zu beschreiben, welche Liebe man als Eltern für seine Kinder hat. Und ja, wir leben in einer Welt, wo viel schief geht. Wir leben in einer Welt, wo viel kaputt ist. Wir leben in einer Welt mit Sünde. Und wir leben in einer Welt, wo es nicht ideal ist. Aber Gott hat dieses Bild des Vaters genommen, damit wir verstehen, wie es ihm geht. Damit wir fühlen können, wie er fühlt. Damit wir lieben können, wie er liebt. Damit den Schmerz, den er hat, den Schmerz, den wir haben, wir einordnen können. Das ist auch heute mein Gebet. Gott, lass mich nicht mein Kind mehr lieben als dich. Und ich merke, das ist eins der schwersten Dinge, die es gibt. Weil jedes Mal, wenn ich auf mein Handy gucke und mein Hintergrundbild sehe, verliebe ich mich neu. Jedes Mal, wenn ich ihr Lachen höre, sage ich, deswegen lebe ich. Jedes Mal, wenn ich sie freuen höre, wenn ich sie weinen höre, geht was in mir kaputt. Und wenn Gott mich 10-mal mehr liebt, als ich mein Kind liebe, wie sehr bin ich geliebt? Wir haben einen himmlischen Vater, der uns unendlich liebt, wogegen unsere Liebe fast lächerlich ist. Was lese ich und was lerne ich aus dieser Geschichte als Vater? Was kann ich als Vater von diesem Vater lernen? Ein Vater glaubt an sein Kind, egal die Umstände. Ein Vater glaubt an sein Kind, egal die Umstände. Wir sehen aus der Ferne, wenn wir die Geschichte genau schauen, er wartet. Er glaubt, er sucht, er ist bereit, dass dieser Sohn zurückkommt. Er hofft es, dass mein Sohn wieder nach Hause kommt. Liebe Geschwister, genauso glaubt er an dich. Genauso ist sein Empfinden über dich. Der Vater, himmlische Vater, glaubt an dich. Er traut dir zu, dass du den richtigen Weg gehst und gehen wirst. Er sieht, er erwartet das Potenzial, das in dir ist. Er sieht dein Leben und sagt, das hat Bedeutung, es hat Wert, ich habe es da hineingelegt und ich will, dass du dich entfaltest. Mir zur Ehre und für mein Werk. Er weiß, dass du ausgestattet bist für das Leben und dass alles, was du hast, dir helfen wird. Er sieht die Samen, die in deinem Leben gesät werden. Ich fand das sehr krass. Ich habe eine Schulung gemacht zum Berater und ich habe da mit einer Therapeutin geredet und die hat etwas gesagt, das hat mich sehr verblüfft. Sie hat gesagt, du bist der Experte deines Lebens. Keiner kennt dein Leben so gut, wie du es selber kennst. Und ich habe mich gefühlt, als ob mir Gott das gesagt hat. Du bist der Experte deines Lebens. Keiner kennt dein Leben so gut, wie du es kennst. Das bedeutet für mich, ich glaube an dich. Das Zweite, was ich lerne, der Vater bewegt sich zu dem Kind hin. Aus Liebe und nicht aus Strafe. Er rennt hier in dieser Geschichte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mal gehört habt. Ich habe das von einem Araber, der aus diesem Kulturkreis kommt, gehört, der hat mir die Geschichte erzählt, dass heute noch arabische Männer nicht rennen. Sie rennen nicht. Es ist eine Demütigung zu rennen. Es gibt Geschichten, da gab es Brände in Häusern und da sind Männer gestorben, weil sie nicht rennen. Sie hätten ohne Probleme aus dem Haus rennen können, um ihr Leben zu retten. Aber ihr Stolz und ihre Kultur sagt, ein Mann rennt nicht. Und aus dieser gleichen Kultur ist diese Geschichte erzählt. Und wir sehen, für uns vielleicht etwas befremdlich, vielleicht für uns etwas sehr weit, aber dieser Mann rennt zu seinem Sohn. Und das Publikum, zu dem er spricht, sind verblüfft, wenn sie hören, was, er rennt? Der Haupt seines Familie, der rennt? Ein Riesenausdruck der Liebe. Und er macht es nicht als Strafe, er ist nicht da. Komm, setz dich hin, pah, jetzt bist du dran. Endlich bist du wieder zu Hause. Endlich bist du wieder da. Das Dritte, das ich von dieser Geschichte lerne, ist, der Vater liebt sein Kind. Der Vater liebt sein Kind. Und Vers 20 zeigt es am besten. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als aber noch fern war, sah ihn, und der Vater hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Diesen stinkenden, diesen dreckigen, diesen lumpigen Sohn fällt er um die Arme. Ohne Hemmung, ohne Bremsen, ohne auf das Äußerliche zu schauen. Du bist mein Sohn. Egal wie du aussiehst, egal was du durchgemacht hast, egal wie du dich fühlst, du bist mein Sohn. Und ich liebe dich. Liebe Geschwister, das sagt uns Gott heute noch. Durch diese Geschichte, durch die Natur auf so viele Arten und Weisen. Er küsst sein Kind immer wieder, er umarmt es. Dieses Küssen ist ein immer wieder Küssen, wenn wir es im Originaltext lesen. Es ist nicht ein einmal, schön, dass du da bist. Das ist ein Abknutschen aus Liebe und Freude. Er richtet nicht, er verurteilt nicht, er fordert nicht. Er feiert die Siege. Er sagt nicht, du hättest besser, sondern er sagt, schön, dass du da bist, schön, dass du zur Erkenntnis bekommen bist. In Vers 22 sehen wir, er feiert sein Kind. Er gibt es das beste Gewand. Er gibt ihm alles, was er sich wünscht. Und er feiert sein Kind. Und er gibt ihm das Beste von dem Besten, was er hat. Und ich verstehe das gut, was es heißt, sein Kind mehr und mehr jeden Tag zu lieben. Und heute stelle ich mir die Frage, ich komme langsam zum Ende meiner Predigt, was habe ich meinem Kind heute anzubieten? Gott gehört die Welt, Gott kann uns alles anbieten. Und ich stelle mir die Frage, was kann ich meinem Kind anbieten? Und ich erinnere mich zurück an die Worte meiner Mutter. Meine Mutter hat gesagt, wenn du Jesus hast, dann weiß ich, dass du alles hast, was du brauchst. Wenn du kein Geld hast und Jesus hast, mache ich mir keine Sorgen. Wenn du kein Essen hast und Jesus hast, mache ich mir keine Sorgen. Wenn du kein Dach über dem Kopf hast und Jesus hast, mache ich mir keine Sorgen. Wenn du aber nicht Jesus hast, dann mache ich mir Sorgen. Und heute merke ich, dass es das Wichtigste ist, was ich meinem Kind geben kann. Nicht nur geben kann, sondern es ist meine Pflicht und meine Aufgabe. Weil dieses Kind ein Geschenk ist. Wir haben das Kind extra danach benannt, Zoe Grace. Dass ihr Leben uns gegeben wurde, ist ein Geschenk der Gnade. Und wie viele von euch wissen, es ist ein Tabuthema so ein bisschen, es ist nicht selbstverständlich, dass Kinder auf der Welt sind. Geburten, schwanger werden, all diese Dinge sind nicht selbstverständlich. Wir nehmen sie aber für selbstverständlich. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Eines der Wege, was ich meinem Kind auch anbieten kann, ist, dass ich die Mutter meines Kindes auch besser jeden Tag liebe. Das erste Mal, wo ich diese Predigt gehalten habe, Vater sein, wisst ihr, wann das war? Es war ein Muttertag. Ein guter Vater ist auch ein guter Mann, ist ein guter Partner, ist eine gute Unterstützung für die Frau. Wer seinem Kind was Gutes tun will, tut seiner Frau, tut der Mutter seines Kindes was Gutes. Und das nächste ist, ich habe mir vorgenommen, dass ich fit bleibe für mein Kind. Meine Mutter hat mich geärgert mal. Sie kam zu mir und hat mir eine Geschichte erzählt. Ich habe es nicht geglaubt. Sie hat gesagt, Franklin, ich war auf dem Spielplatz. Und du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe. Ich habe da so ein Kind gesehen, das hat gespielt. Und dann kam dieser ältere Herr. Und ich dachte, der muss der Opa des Kindes sein. Und weißt du, was das Kind zu dem Mann gesagt hat? Papa. Und dann sagt sie, du willst nicht, dass dir das passiert, oder? Ich sage, Mutter, Mutter, Mutter. Aber ich verstehe, was sie dahinter sagen wollt. Und das merke ich auch in meinem Leben. Was kann ich meinem Kind bieten, wenn es dann 6, 7, 8 Jahre ist? Komm, wir machen dies, komm, wir machen. Ich kann nicht. Ach, heute nicht. Habe ich bei meinem Vater gesehen. Da kam irgendwann, wurde ich 12 und dann ging nichts mehr. Und ich wollte mit ihm spielen, ich wollte mit ihm die Welt entdecken. Was ich meinem Kind anbieten kann, ist so lange wie möglich mithalten. So lange wie möglich, nicht nur körperlich, sondern auch intellektuell mithalten. Das ist das, was wir als Väter, als Eltern tun können, um unsere Kinder ein gutes Vorbild auch um Gott zu zeigen. Das Größte, was ich bisher gelernt habe, ist, wie sehr ich als Vater sehe, wie der Vater ist. Und dieser Vater ist all unser Vater, und ich habe daraus auch viel gelernt, dass du ein Kind von diesem Vater bist, dass du ein Kind von diesem Vater bist, dass du ein Kind von diesem Vater sind und dass wir alle Geschwister sind. Und wenn ich dich verletze, habe ich den Vater verletzt. Und ich überlege heute, wie sehr würde ich es hassen, wenn jemand mein Kind verletzt? Wie sauer würde mich das machen? Ich habe das schon meiner Frau gesagt und sie sagt immer, du bringst im Gefängnis, bringst du uns auch nichts. Als Vater. Zu erkennen, wie der Vater ist, heißt auch zu erkennen, wer Gottes Kinder sind und sie zu lieben, wie der Vater sie liebt. Und wie wichtig die Liebe zueinander ist. Ihr seht, dieses Thema ist ein großes Thema, ein allumfassendes Thema und ein Thema hoffentlich, das uns gesegnet hat. Möge Gott uns helfen, möge Gott jedem helfen, da wo er steht. Ob er Vater ist, Mutter ist, ob er Opa ist, ob er kinderlos ist, ob er vielleicht ein Vater oder eine Mutter für ein Kind in der Gemeinde ist und vielleicht gar keine eigenen hat. Ob ihr vielleicht selber viel Schmerz habt mit euren Eltern, mit euren Kindern, möge Gott uns helfen. Jedem da, wo er steht. Amen. Amen. Unser himmlischer Vater, jetzt, wo ich sage, hat es wieder eine ganz andere Bedeutung für mich. Ich bete, dass wir dich als Vater immer wieder neu entdecken, dass wir dich als Vater immer wieder neu lernen zu schätzen und zu lieben. Jesus, dass du die Lücken, die vielleicht unser irdischer Vater in unserem Herzen hinterlassen hat, dass du die füllst. Dass wir uns darauf verlassen und wissen, dass du alles bist. Ich danke dir für die Väter, die du uns geschenkt hast. Ich danke dir für die Väter, die da sind für ihre Kinder. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir von dir als Vater lernen dürfen. Nicht nur als Männer, sondern auch als Frauen, als deine Kinder und als deine Gemeinde. Herr Jesus, du bist auch unser Vater. Und ich möchte dir dafür danken, dass du alles getan hast, dass du deinen Sohn gabst. Was für ein Opfer, das ich jetzt ganz neu verstehe, dass du dein Kind gabst, deinen eingeborenen Sohn, damit wir Leben haben. Du gabst das Wertvollste, was du hast, damit wir leben können. Wow. Herr Jesus, danke für diese Liebe, die wir nicht greifen können. Danke für diesen unschätzlichen Wert und dieses Geschenk, Herr Jesus, das du uns gegeben hast. Danke, dass wir die Ewigkeit uns darüber freuen dürfen, dass wir darüber lernen dürfen, dass Ellen White schreibt, wir werden die Ewigkeit damit verbringen, die Erlösung kennenzulernen. Herr Jesus, sei du unser Vater. Führe du uns, deine Gemeinde. Wir kommen und dürfen bald nach Hause. Bereite uns darauf vor. Und lass uns von dir lernen. Das ist mein Wunsch und Gebet, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.